Hier ist Auf Ohren, der schwarzgelb.de Podcast.
Die 85. Ausgabe von Auf den Punkt, dem schwarzgelb.de Kurzpodcast-Format, ja, möchte ich kurz mit einer etwas traurigeren Botschaft oder Nachricht beginnen. Wie ihr vielleicht schon bei Instagram oder auch Twitter gelesen habt, haben wir von schwarzgelb.de ein langjähriges Redaktionsmitglied verloren. Der liebe Simon ist letzte Woche verstorben. Und ja, das trifft uns alle sehr, weil Simon ein unfassbar herzensguter Mensch war. Ich persönlich hatte viel mit ihm zu tun, weil er immer lustige Ideen für T-Shirts oder andere Grafiken hatte. Und ihr da draußen kennt ihn vielleicht noch oder kennt eine seiner kreativen Ideen vielleicht noch von dem Hashtag #BadForAwayFans nach dem Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus und die Mannschaft des BVB beim Champions-League-Spiel gegen Monaco. Das war so eines seiner Hirngespinste. Und ja, das macht uns sehr traurig und das wollten wir kurz vorab einmal ansprechen, weil ja Simon einfach quasi immer schon bei schwarzgelb.de war, seit ich da war, und jetzt ist er es nicht mehr. Das tut uns leid und Simon, du wirst uns fehlen. Simon war vergangenen Samstag gegen Darmstadt dann glücklicherweise auch ein letztes Mal noch im Stadion für eine Halbzeit, hat sich sehr über die Spruchbänder gefreut auf der Südtribüne und in den Ecken. Und konnte leider nicht mehr so viel Kraft aus diesem Besuch ziehen, wie wir erhofft hatten. Wir sprechen natürlich allen Freunden, allen Bekannten, der Familie unsere Anteilnahme aus. Und ja, wir denken an euch und wir unterstützen euch natürlich auch, wenn ihr irgendwas braucht. Und ich glaube, bei schwarzgelb.de wird es in der nahen Zukunft auch noch ein bisschen was geben, wo ihr da draußen vielleicht unterstützen könnt oder zumindest was für einen guten Zweck tun könnt. Denn Simon war sehr wichtig, dass wir alle was Gutes für die Welt tun. So, jetzt dann aber doch zum für uns Borussen und für ja, Real Madrid hoffentlich auch Highlight der Saison, so doof das klingt und so hart der Cut jetzt sein muss. Der BVB spielt am kommenden Samstag in Wembley Champions League Finale und darüber wollen wir sprechen, vor allem heute über die sportliche Situation und ihr kennt das von uns, von vorherigen Champions-League-Begegnungen, da haben wir das öfter gemacht, dass wir uns einen Gast dazu geholt haben. So auch diesmal. Hallo Nils, wir haben Nils Kern dabei, Chefredakteur von der Real Total, dem Real-Magazin Real Total, dem Real Madrid-Magazin und Co-Host des Tiki-Taka-Podcasts.
Ja, hallo in die Runde. Schön mal hier bei Schwarz-Gelb mal wieder dabei zu sein. Auch von mir natürlich mein Beileid an die Familie. Aber ich glaube, Simon hat was Großes dagelassen und wäre bestimmt auch froh, wenn der BVB da was schafft am Samstag. Will ich sagen, ich würde es dem BVB gönnen. Natürlich habe ich auch hier eine Real Madrid-Brille auf. Aber ich freue mich auf die Folge, auf ein großes Finale, werde in London dabei sein und mal schauen, was wir alles so besprechen können hier.
Gut. Dann machen wir das. Ich bin natürlich auch von der schwarz-gelben Seite nicht alleine. Hallo Nina.
Hi.
Dann sprechen wir doch ganz viel über Real Madrid in erster Linie. Real Madrid ist neuer spanischer Meister. Da gab es auch schon wieder sehr schöne Fotos und meme-würdige Videos von der Meisterfeier. Und hat dabei eine ziemlich beeindruckende Saison hingelegt, lieber Nils. In bisher 54 Spielen, das 55. kommt am Samstag, gab es zwei Niederlagen. Beide gegen Atletico Madrid. Eine in der Liga am 24.09.2023 und eine im Königspokal Copa del Rey am 18.01.2024. Und das ist damit auch die letzte Niederlage, die Real Madrid hinnehmen musste. Ja, macht es jetzt für den BVB ein bisschen anspruchsvoll am Wochenende, sage ich mal so.
Kannst du uns Hoffnung machen, wäre meine erste Frage. Oder sollen wir vielleicht gleich ein Loch graben?
Nee. Es gibt tatsächlich ein paar Dinge, wo, glaube ich, der BVB-Fan Hoffnung haben kann fürs Finale, wo wir im Laufe der Folge dazu kommen werden. Mögliche Schwachstellen bei Real Madrid. Aber alles, wenn es jetzt um Statistiken, die Form geht. Real Madrid ist jetzt auch seit 32 Spieltagen ohne Niederlage. Das ist auch ein neuer Vereinsrekord. Hat in der Liga 21 Spieltage ohne Gegentor überstanden. Das mit 3 Torhütern. Also es ist irgendwo schon eine Fabelsaison, dass jetzt ohne das Real Madrid alles in Grund und Boden spielt, weil du einfach eine Saison hattest mit 3 Kreuzbandrissen. In der Hinrunde ist auch noch komplett Arda Güler, der Neuzugang, ausgefallen. Also es gab schon enorme Personalprobleme, dass du teilweise Spieltage hattest, wo gar keiner der 4 Innenverteidiger zur Verfügung stand. Unter anderem beim 4:0 gegen Girona, damals noch der Tabellenzweite. Das hat Real ohne Innenverteidiger überstanden. Also so wie es Carlo Ancelotti, wie der die Mannschaft immer hinbekommen hat, das war schon absolut beeindruckend. Wie gesagt, fußballerisch war das auch hier und da mal ansehnlich, aber auch mal sehr mit Ergebnisfokus, und die Mannschaft hat immer zusammengehalten. Deswegen ist das schon eine sehr besondere Saison, wie Real Madrid da zur 36. Meisterschaft marschiert ist, schon von früh zu Saisonbeginn hin, und dann natürlich auch durch die Champions League ins Finale. Deswegen ist da schon irgendwo die Favoritenrolle klar, aber wie gesagt, da kommen wir später noch dazu, dass es hier und da noch Möglichkeiten für den BVB natürlich gibt.
Ist dieser mannschaftliche Zusammenhalt dann auch jetzt quasi die große Stärke?
Oh, die große Stärke. Erstmal reden wir bei Real Madrid natürlich auch große Stärke über viel individuelle Qualität, über sehr abwechslungsreiches Spiel, das Real Madrid sowohl Standards kann, das Konterspiel, Kombination mit 30 Kontakten zum Torabschluss, hinten defensiv und so weiter. Aber ja, doch, irgendwo schon hat sich speziell die letzten Jahre auch so durch die Abgänge von gewissen Egos wie Ramos, wie Cristiano, hat sich da so ein neues familiäres Klima entwickelt, wo dieses ganze Real Madrid-DNA nicht aufgeben, bis zur letzten Minute kämpfen und so weiter, diese Parolen, die es ja auch beim BVB natürlich gibt, wo das nochmal stärker mittlerweile im Vordergrund steht, wo du nochmal merkst, dass da wirklich eine Mannschaft ist, die sich einfach sehr, sehr mag, wo sich viele Spieler einfach sehr mögen, was selbstverständlich sein sollte für eine gute, funktionierende Mannschaft, aber es war bei Real Madrid nicht immer das Hauptargument in der Mannschaftszusammenstellung, und mittlerweile auch durch Typen wie Alaba, wie Rüdiger ist da sehr viel zusammengewachsen. Du hast wirklich einen sehr guten Mix aus sowohl alten Weltklasse, Routiniers, Kroos, Modric, Carvajal, Courtois, als auch jungen Talenten, Vinicius, Valverde, Camavinga, und auch dazu noch ein paar Eigengewächse, Canteranos, wie jetzt Lucas Vázquez, Carvajal, auch nochmal Nacho, Joselu, was einfach eine sehr gute Mischung im Kader ist, wo jeder weiß, wo seine Rolle ist, sein Platz ist, die Ersatzspieler, Brahim, Joselu, die alle eine gute Saison spielen, meckern aber nicht rum, wenn sie dann 3-4 Mal in Folge nicht starten, sondern bringen dann die Leistung, wenn sie eingesetzt werden, wenn sie eingewechselt werden. Das ist schon wirklich moderiert Ancelotti sehr gut, und ja, so gesehen ist dann die Mannschaftsstärke, dieses Mannschaftsgefüge, dann doch irgendwo vielleicht die eine Hauptstärke bei Real.
Es war tatsächlich zuletzt auch so ein bisschen mein Eindruck. Während früher bei den Galaktischen, als es die noch gab, hatte man immer so das Gefühl, okay, das ist so die absolute Weltklasse in Einzelperformern. Und gerade ist mein Gefühl bei Real eher, ja, es gibt Weltklasse-Spieler, aber da ist keiner, der so rausragt, oder es sind nicht so viele, die so rausragen, dass sich alles nur um die dreht, sondern es ist dann eher das Kollektiv und, wie du sagtest, auch wahrscheinlich, ja, das hinten, sich hinten anstellen, dass es mit einem Cristiano nicht gegeben hätte. Der hätte nicht Platz gemacht, wenn Ancelotti gedacht hätte, ja, ist aber jetzt für den Gegner und das Spiel wahrscheinlich sinnvoller, den Stürmer, dann mit Cristiano hätte es das nicht gegeben, oder?
Naja, es sind schon immer kleine Details, wer führt den Elfmeter aus, wer gönnt jetzt mal wen was auf dem Platz, oder dass auch ein Jude Bellingham als natürlich Superstar zur neuen Saison kommt mit über 100 Millionen, aber schon auch weiß, dass er hier und da jetzt nicht auf Mannschaftsfotos oder Siegerfotos mit den ganzen Titeln, da ist er eher im Hintergrund, der weiß schon auch, und dass, wenn es ein Interview gibt, Vinicius steht neben ihm, dann sagt er, ja, der beste Spieler der Welt ist hier der Vinicius, und Vinicius sagt zurück, ja, nee, Bellingham ist es. Also da ist schon wirklich eine gute Chemie, dass, wie du sagst, mit Ramos, Cristiano früher oder auch davor natürlich die Galaktik. Da war schon noch mal ein bisschen mehr Ego auf dem Platz, noch mal mehr, ich muss jetzt den Freistoß ausführen, ich muss jetzt hier irgendwie was für meine Highlights-Kabine tun. Und Sergio Ramos wollte immer im Verein mit auf den Trainingsfotos sein. Also das war auch teilweise bestimmt berechtigt. Manche haben sich ja sowas erarbeitet und werden auch immer eine Legende bleiben. Aber aktuell ist da einfach sehr viel, ich will es auch gar nicht als Bodenständiges bezeichnen, weil wir reden jetzt auch nicht über irgendwie arme Arbeiterfußballer, die da zusammen kicken, sondern das sind schon auch alles sehr gut verdiente Fußballer. Aber trotzdem ist da dieses Mannschaftsklima schon fast, für Real Madrid-Verhältnisse ist es eher irgendwo bodenständig und viel guter Spirit im Training, wo auch sehr guter Fighting Spirit herrscht. Sprich, du spielst nicht einfach nur ein Trainingsspiel, wenn du verlierst, ist es egal, da wird schon auch viel rumgeschrien und gemeckert, wenn die eine eigene Trainingsgruppe da gerade am Verlieren ist. Also das ist schon aktuell, passt da sehr viel zusammen und sieht man dann auch den Kontrast, wenn du irgendwie vielleicht überbezahltere Truppen wie bei PSG hast, wo eben speziell dieser Spirit im Training vielleicht eher noch ein bisschen fehlt, dass eben Real Madrid auch das hat, diesen Zusammenhalt.
Also ist im Prinzip Real das gelungen, was PSG wollte, weg von den einzelnen Stars, die schon als große Stars kommen, hin zu einem, ja, auf einer anderen Ebene, aber mehr zu einem Kollektiv.
Ja, Real Madrid ist mittlerweile natürlich auch durch finanzielle Kraft von anderen Vereinen, Man City, PSG, sind es natürlich auch dazu gezwungen, nicht mehr nur fertige Stars zu kaufen, wie vor, ne, nach der Jahrtausendwende, mal holst du dir Figo, dann Zidane, dann Ronaldo, dann Beckham, da gab es ja jedes Jahr einen Topstar und natürlich hatte man auch mal 2009 hier Cristiano und Benzema und so weiter geholt, aber mittlerweile hat man da schon ein bisschen die Strategie, sich seine Weltstars dann selbst zu formen und da ist ja sowohl Vinicius als auch Valverde auf einem sehr guten Weg. Bellingham kam natürlich mit einer riesen Ablösesumme, aber es wirkt da trotzdem noch sehr, ja, auch da wieder bodenständig und höflich und freundlich und witzig. Und deswegen bildet man die sich eher zusammen und weiß, dass die Hierarchie in der Mannschaft, dass die sich selbst ein bisschen erzieht, dass da keiner die ganz großen Ansprüche hat, wer will da jetzt den Ballon d'Or kriegen, wenn sollte Real Madrid die Champions League gewinnen, dass dann irgendwie Vinicius der Hauptkandidat ist oder doch Bellingham oder doch nochmal Kroos. Dass das alles schon sehr fair irgendwo verläuft und da keiner sich die riesen Star-Allüren rausnimmt. Es gibt auch keine Skandale mit irgendwelchen Partys, was auch immer, was man vielleicht bei anderen Vereinen hat. Also es ist einfach aktuell fast ein bisschen Wohlfühlbecken statt Haifischbecken Real Madrid. Komisch.
Ja, vor allem für uns nicht so toll, wenn ich da nochmal drauf blicke. Ich hätte natürlich lieber den FC Hollywood bei euch als so ein Wohlfühlbecken. Du hast den Namen jetzt schon ein paar Mal erwähnt und bleibt ja auch nicht aus. Interessiert uns BVB-Fans natürlich ganz besonders. Wie macht sich Jude Bellingham denn? Also man hat am Anfang der Saison mitbekommen, dass er für unsere Verhältnisse oder das Spiel, wie wir es von ihm kennen, erstaunlich viele Tore geschossen hat. Hat, glaube ich, zeitweise die Torschützenliste in Spanien in der Liga angeführt und sowas. Ja, wie macht er sich? Was ist seine Rolle? Was sind seine Aufgaben?
Seine Rolle hat sich auch gewandelt im Laufe dieser Saison. Also er ist natürlich in der Hinrunde gestartet mit unfassbaren Scorerzahlen, dass er auch sehr viele Last-Minute-Tore erzielt hat, wo auch Carlo Ancelotti so in der Saisonvorbereitung Dinge erkannt hat, von wegen, ach, den kann man ein bisschen höher anspielen, auch mit dem Rücken zum Tor, der kann auch im Strafraum so und so weiter. Deswegen kommt er mittlerweile auf über 25 Torbeteiligungen allein in der Liga. Das sind schon absolute Top-Zahlen für einen 20-Jährigen in seiner ersten La-Liga-Saison. Aber er hat schon das, was er auf der Präsentation seiner Pressekonferenz damals geäußert hat, hat er schon Taten folgen lassen im Sinne von, er will wie ein Schwamm sein und Modric und Kroos und sie nerven und viel lernen und viel mitnehmen. Da ist er auch wirklich, dass er sich untergeordnet hat. Ich habe hier schon ein paar Beispiele genannt, wie das eben für ihn Vinicius der bessere Spieler ist, dass er nicht so im Vordergrund stehen will auf Fotos und so weiter, dass er da schon seine Rolle früh gefunden hat, seinen Platz gefunden hat und einfach auch mittlerweile sehr mannschaftsdienlich ist. Also Hinrunde war er eben der Mann, der schnell weiter vorne angespielt wurde, auch damals noch in diesem 4-4-2-System mit so Diamantenform, wo so ein bisschen falscher Neun war, was auch immer. Mittlerweile ist es dann in der Rückrunde mehr ein 4-4-2 mit einer flachen Mittelfeldreihe geworden, wo er auch eher mal links positioniert ist. Natürlich immer noch mit vielen Freiheiten, defensiv, offensiv, fast ein bisschen Box-to-Box. Aber wo er schon mehr mannschaftsdienlich nicht mittlerweile ist, mit sehr hohem Laufaufwand, vielen Kilometern, vielen Zweikämpfen, einfach da sehr auch diese Ordnung, die Kette hält und gar nicht mehr so oft noch im Strafraum stattfindet, wie das noch in der Hinrunde der Fall war. Und trotzdem spielt er eine absolute Fabelsaison. Also insgesamt sind es jetzt 35 Torbeteiligungen, 41 Saisonspielen, hatte hier und da jetzt auch immer mal wieder Problemchen. Ich glaube, seit der Hinrunde oder in einem halben Jahr schleppt er jetzt auch Schulterprobleme mit sich rum, hat deswegen immer so eine kleine Weste unterm Trikot. Das sieht man immer ein bisschen. Also er hat hier und da auch seine Wehwehchen und trotzdem liefert er auf sehr hohem Niveau an, sowohl vom Einsatz her, vom Spirit her, ist auch einer, der da die Mannschaft gut pushen kann, der auch den Vinicius immer mal ein bisschen aus gewissen brenzligen Situationen, wenn er wieder meckern ist, rausnehmen kann, also der da auch schon sehr integriert ist als ein bisschen Wortführer und einfach sehr geschätzt wird von allen Teamkameraden, vom Trainer natürlich und natürlich von den Fans natürlich sehr früh, die sich sehr früh in ihn verliebt haben durch seine vielen Tore, aber auch durch einfach seinen ikonischen Jubel. Aber es kommt schon sehr viel zusammen durch die Aussagen, die er tätigt, dass er da wirklich auch sehr, sehr gut erzogen wirkt, höflich, freundlich, aber wen sage ich das? Ihr kennt ihn ja eigentlich ganz gut, auch wenn er natürlich hier und da auch mal ein Ego hat oder auch mal vielleicht nicht unbedingt als der beste Verlierer gilt, aber dafür, da bist du dann schon bei Real Madrid ganz gut aufgehoben, wenn du wirklich jedes Spiel gewinnen willst und wenn du mal verlierst, dass du dann nicht so die ganz große Laune hast.
Heißt, er ist für dich auch derjenige, der den Ballon d'Or kriegen sollte?
Sollte es jetzt Champions League-Titel geben, dann wäre für mich trotzdem eher noch, ja, das hat jetzt aber auch nochmal andere Gründe, Toni Kroos zu nennen, einfach für das Lifetime-Achievement. Aber da käme dann natürlich auch DM dazu. Ich würde sagen, der beste Spieler in der La Liga-Saison war Jude Bellingham. Der beste Spieler in der Champions League-Saison ist vielleicht eher Vinicius Junior. Also wird es wahrscheinlich, weil bei diesen Wahlen Torbeteiligung zählen, ne, wird es wahrscheinlich eher auf die beiden hinauslaufen und dann wird sich der Verein vielleicht doch eher Richtung Vinicius positionieren, sprich da eine kleine Propagandakampagne starten und der muss es werden, um dann irgendwo die letzten Wähler noch zu beeinflussen. Aber wie gesagt, EM-Titel noch, dann darf auch gerne ein Toni Kroos da genannt werden.
Heißt aber auch, das sind die drei Spieler, die Borussia Dortmund im Finale am Samstag besonders im Auge haben muss, oder?
Die drei und acht
also,
andere.
Ich komme jetzt daher, ja, okay, nehme ich. Ich komme eigentlich daher, dass wir natürlich jetzt im Halbfinale PSG hatten und da war ja Mbappé schon so der herausragende Akteur, den man irgendwie eindämmen musste. Und ich finde, das ist dann Julian Riasson und Mats Hummels zusammen sehr gut gelungen. Und wenn du mir jetzt sagen würdest, okay, wenn sobald wir Vinicius in der Tasche haben, dann ist Real ausgeschaltet, dann sage ich, okay, dann konzentriert euch darauf. Und da wollte ich so ein bisschen drauf hinaus, ob es Schlüsselspieler gibt, wo man vielleicht sagen könnte, wenn wir die zustellen oder ausschalten, dann habt ihr ganz schön Sand im Getriebe.
Ja, das ist bestimmt erstmal ein wenigstens zu nennen, wo Real Madrids Spiel schon tendenziell eher linkslastig ist und es heißt einfach mal Vinicius schicken und er wird schon was draus machen. Mittlerweile hast du aber die Mannschaft auch so, dass du, ich glaube, es gibt 5 oder 6 Spiele, die haben jeweils zweistellig getroffen und ich glaube, von diesen wahrscheinlichen 11 Startelf-Spielern kommen 10 in guter, normaler Form. Einzig Rodrigo ist so ein bisschen, hat gerade zuletzt ein paar Chancen vergeben, da ist so ein bisschen der Knoten, wollte noch nicht platzen jetzt in den letzten Spielen. Also, aber ansonsten sind alle 10 gut drauf und auch in Valverde kann einen raushauen und Rüdiger bei Standards und Toni Kroos dürfte auch ein bisschen motiviert sein im Finale. Aber klar, es läuft schon bei Real Madrid immer tendenziell mehr über die linke Seite mit Vinicius. Aber auch da hat Carlo Ancelotti überrascht schon im Hinspiel gegen Manchester City im Bernabéu. Da lief dann auf einmal Rodrigo links rauf und damit kam City nicht ganz klar. Also es gibt auch hier und da überraschende Elemente und generell sind ja eh die beiden Brasilianer in diesem 4-4-2-System eher ein bisschen auch mal zentraler positioniert, aber es ist so ein fluides System, wo dann auch man Valverde über gewisse Freiheiten hatten, überall auf dem Platz, so ein bisschen ist Bellingham genauso. Also es gibt da nicht diese eine Grundregel, um Real Madrid auszuschalten. Ja, wenn Vinicius schon mal wirklich ganz gut gedoppelt und teilweise gedribbelt wird, dreifach gedeckt wird, dann ist das nicht unbedingt die halbe Miete, aber es sind 40% der Miete, um gegen Real Madrid zu bestehen, aber danach hast du immer noch so viele Möglichkeiten, auch bei Standards und generell einen langen Ball kann man auch auf Rodrigo spielen, der ist auch genauso schnell, genauso Bellingham, dann ist das, kann das schon auch genauso gefährlich werden. Und dass es gegen PSG geklappt hat, ja, offensichtlich, Chapeau dafür, aber PSG ist halt doch eher 11 Spieler und Real Madrid hat ja nicht nur 11 gute Spieler, sondern auch diese eine Einheit, die zusammenhält und wenn der eine mal keinen guten Tag hat, ja, dann sind die anderen ja trotzdem noch da. Also auch wieder Fußballfloskeln so ein bisschen, aber Real Madrid hat ja alles, sowohl die individuelle Qualität als auch das Teamgefüge, um da als Team dann einfach auch notfalls dreckig, eklig ein Spiel noch zu gewinnen. Wenn es dann wieder 6 Alu-Treffer gibt, dann ist es halt so, aber Real hatte schon ein paar Möglichkeiten.
Das macht mir jetzt leider nicht sonderlich viel Hoffnung.
Nee, mir auch nicht.
Ich wollte dich jetzt explizit nach Stärken fragen, aber eigentlich, glaube ich, ist es für dich einfacher, wenn wir über Schwächen reden, weil die Liste ist kürzer, nehme ich
an. Ja, die ist ein bisschen kürzer. Um jetzt auf eine mögliche Finalelf rauszukommen, es wird ja 2 Ausfälle bei Real Madrid geben, neben David Alaba ist auch Aurélien Tchouaméni nicht einsetzbar und er ist ja so der klar gesetztere Sechser bei Real Madrid, das wird dann in dem Fall eben Eduardo Camavinga machen, der das jetzt zuletzt auch in den letzten Spielen seit Tchouaménis Verletzung auch gut gemacht hat, er sagt selbst von sich, dass es eigentlich seine Lieblingsposition ist ja auch öfter mal als Linksverteidiger oder als Achter im Einsatz, aber er ist jetzt nicht unbedingt einer, der ganz klar diese Sechserposition immer so hält wie ein Tchouaméni, der auch öfter mal gerne ins Dribbling geht, Vorstöße nach vorne macht. Also das könnte theoretisch ein Weg sein für den BVB. Kann man Winger mal ein bisschen rauslocken, ne? Dann hast du einfach diesen Raum vor der Abwehr, der könnte öfter mal entblößt sein, aber jetzt ist Camavinga natürlich auch nicht ein alleiniger Sechser, daneben spielt ein Toni Kroos, der sich auch defensiv stark gesteigert hat. Also das ist jetzt, könnte eine kleine Schwäche sein, oder zumindest eine Sache, wo Edin Terzic ab und zu mal so draufsetzen könnte, komm, lockt mal den raus, dann hätten wir da öfter mal einen Raum. Und genauso auch natürlich in der Innenverteidigung. Militao ist nach seinem Kreuzbandriss noch nicht der Alte, sprich, deswegen wird neben Rüdiger, wird Nacho Fernandes verteidigen, der ist erstens mal nicht der Größte, Trotzdem hat es aber auch gegen Osimhen, gegen Haaland, gegen Kane, die haben alle kein Spiel aus dem Tor herausgemacht in dieser Champions-League-Saison. Nacho war ja teilweise immer dabei, auch weil natürlich ein Rüdiger daneben die gewisse Größe hat. Und trotzdem ist Nacho auch hier und da, könnte ja ein kleiner Schwachpunkt sein, wenn er es wieder spielerisch lösen will. Da ist er erpressbar, dass man den Ball ihm da abnehmen kann oder dass er zumindest mal einen Fehlpass spielt. Aber wenn Nacho sich auf seine Stärken besinnt, im Sinne von Ball kommt, Ball wird weggeschlagen, auch dann wird es schwierig für den BVB. Und vielleicht noch ein bisschen außen das Duell Sancho gegen Mondi, glaube ich, könnte auch ein bisschen so Schlüsselduell sein, weil Sancho natürlich sehr schnell, dribbelstark. Mondi ist ein guter Verteidiger, hier und da ein bisschen hüftsteif, könnte vielleicht auch mal überspielt werden, aber das sind schon wirklich kleine Schwächen, die ausgenutzt werden könnten, aber auch da wieder Real Madrid als Kollektiv weiß schon hier und da, auch wenn der Kammerwinger mal weiter vorne positioniert ist, dann rutscht halt Valverde nach innen und wenn die Flanke auf Füllkrug kommt oder Richtung Nacho und Füllkrug, dann wird trotzdem auch ein Rüdiger in der Nähe sein, deswegen das auszunutzen muss man schon auch, Real Madrid weiß schon auch um seine vermeintlichen Schwächen und weiß schon auch, wie man diese Schwächen ein bisschen umgehen kann.
Ja, insbesondere wenn Kammerwinger dein Notnagel ist.
Ganz, ganz schwach.
Jens, die Probleme hätten wir gerne.
Ja, gut. Man kann, also ich meine, nee, egal.
Ja, okay, also es höre ist schon, raus. Schon so ein bisschen, also ich meine, weder du noch ich können behaupten, dass wir davon überrascht sind, aber das jetzt nochmal alles so am Stück eloquent erzählt zu bekommen, ist nochmal. Ich finde, es sitzt nochmal anders.
Ja, andererseits, ich meine, wir haben die Bayern geschlagen und die Bayern hatten Real am Rande der Niederlage, bis dieser Hannoveraner Einwechselstürmer kam und Real retten musste. Also umgekehrt scheint es ja auch. Also ich glaube, Nils ist da jetzt vielleicht auch ein bisschen gefärbt in seiner Sicht und will uns ja, vielleicht auch ein bisschen Angst machen vor Samstag, dass wir eigentlich gar keine Chance haben. Also es gibt doch offensichtlich, sonst wären die Halbfinalspiele ja nicht so knapp gelaufen gegen die Bayern, mehr Schwächen, als du jetzt aufgezählt hast, oder?
Es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Ausgangslage, die Situation drauf an. Im Hinspiel ging es nur darum, hey, wir müssen, Priorität hatte in München nicht zu verlieren und das hat Real Madrid ja trotzdem geschafft, dann immer noch reagiert, dann lag man im Rückstand, trotzdem hatte man noch eine Antwort parat. Also da ist eben Real Madrid, was ich meinte, mit, die können auch auf Ergebnis achten und eklig sein und das Champions League Finale 22 haben sie auch mit 1-0 gewonnen. Liverpool war natürlich aktiver und gefährlicher und besser, aber ja, das kann eben Real Madrid auch und dass die Spiele gegen Leipzig waren jetzt auch nicht the yellow from the egg, aber auch da ging es nur darum, hey, wir müssen irgendwie das Ergebnis über die Zeit bringen, wir können auch leiden, wir können auch aushalten den Druck des Gegners und so in dem Finale, wenn die Mannschaft dann noch motivierter ist, wenn der Titel so greifbar ist und manche Spieler stehen vor ihrem 6. Champions-League-Titel, dass ich habe versucht, euch ein bisschen Hoffnung zu machen durch eben diese vermeintlichen Schwächen, wie ein bisschen Kammerwinger, ein bisschen Nacho, ein bisschen Mondi, aber es ist jetzt auch nicht, dass man klar sagen kann, das wird der BVB sicher ausnutzen, nur weil es jetzt vielleicht gegen die Bayern ein bisschen noch knapper wurde. Aber auch da war ja trotzdem Real Madrid im Rückspiel, glaube ich, ein bisschen tonangebender. Natürlich, Fußball 90 Minuten kann immer mal, gibt es immer solche Phasen und solche Phasen. Auch der BVB wird zu seinen Chancen kommen, gar keine Frage. Und Hummels wird maximal motiviert sein und vielleicht kriegt Füllkrug wieder so einen perfekten Kopfball hin wie gegen PSG. Kann alles sein. Und trotzdem so auf dem Blatt rein erstmal, glaube ich, hat da Real Madrid ein paar Asse im Ärmel und das ist eben sowohl offensiv als auch defensiv. Und nur, dass man das jetzt gegen die Bayern, dass das nicht das perfekte Spiel war, spricht ja eher für Real Madrid, dass sie eher noch einen Gang zulegen konnten, dass sie vielleicht nicht am Limit waren, dass sie eher noch sagen konnten, ja, wir kommen irgendwie ins Finale und bis dahin schonen wir uns fast noch ein bisschen, was jetzt auch schon wieder etwas arrogant klingt, aber das war jetzt noch nicht Peak Real Madrid, das war noch nicht das Real Madrid an der Spitze, das wie der Esel die Karotte vor der Nase hat, wie Real Madrid jetzt einen Titel davor schweben hat, da glaube ich, könnte das dann schon nochmal eine königliche Performance sein, wenn es darum geht, Passsicherheit sich aneignen, den Gegner laufen lassen, den Gegner auch ein bisschen nerven, den Gegner spüren lassen. Heute ist für euch wenig zu holen, weil Real Madrid da eben das Selbstvertrauen sich nimmt aus diesen Passstaffetten, aus diesen Ballbesitzphasen und dann einfach ja, ein bisschen den Gegner rauslocken, ein langer Ball im Vinicius-Lauf. So hat das gegen Liverpool auch geklappt. War auch kein, wie gesagt, kein besonders attraktives Finale 22, aber am Ende hat es zum Titel gereicht. Und das ist eben bei Real Madrid dann, darum geht's. Egal wie, Hauptsache das Ding gewinnen.
Jetzt war es im Halbfinale natürlich so, dass das Bernabeu beeindruckend war, fand ich. Also der natürlich, also Bernabeu war ich zum Beispiel noch nicht in meinem Leben, dummerweise. Wir hatten so viele Chancen und ich habe es irgendwie nie gemacht. Aber wenn ich jetzt an Nou Camp denke oder so, da war ich dann mal eher enttäuscht, als ich da war, als der BVB gegen Barcelona gespielt hat, weil ich gedacht, okay, das ist schon sehr Eventpublikum und das war jetzt zuletzt im Bernabeu bei mir nicht so das Gefühl, da war das schon angesprochen, es hat dieser Zusammenhalt, dieses niemals aufgeben und das spürt man halt im Stadion auch. Meinst du, da könnte Wembley, was meiner Meinung nach vermutlich eher ein bisschen mehr BVB-Heimspiel sein könnte, also zumindest wenn man so Zahlen hört, wie der BVB hatte 400.000 Ticketanfragen und bei Real Madrid waren es dann 19.000 Anfragen mit, aber dann für 70.000 genau, Tickets. Genau. Ja, ich sehe den erhobenen Zeigefinger, ich weiß. Und da fand ich zum Beispiel großes Lob an Real an der Stelle, dass dann sehr transparent aufgezeigt wurde, wer Tickets bekommen hat und wo diese Tickets hingegangen sind. Hut ab, also dass dann irgendwie von den 25.000, weiß ich nicht, 22.000 Tickets quasi an Vereinsmitglieder gehen. Respekt, hätte ich jetzt bei einem Verein wie Real Madrid nicht erwartet. Da hätte ich gedacht, da werden sehr viele Sponsoren bedient erstmal und dann bleibt so ein bisschen was für die Fans übrig. Aber ja, also ich kann mir halt vorstellen, dass London sehr gelb sein wird und man sehr wenig weiße Trikots in der Stadt sehen wird, außer im Stadion. So war es zumindest vor 11 Jahren mit den Bayern-Fans. Glaubst du, dass Wembley dann doch eher Auswärtsspiel sein wird und meinst du, das hat irgendwelche Auswirkungen auf das Spiel?
Das wird man bestimmt merken, sehen, hören, aber das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, dass da BVB-Fans bestimmt etwas leidenschaftlicher und noch lautstarker sind, was jetzt nicht heißt, dass dann Real Madrid-Fans oder zumindest die Real Madrid-Fans im Wembley dann irgendwie besonders leise sind. Im Bernabéu hat man schon auch einen ordentlichen Anteil an Touristen und Event und so weiter. Ne? Das gehört, ist halt da auch so ein bisschen Teil des Businesses, deswegen hat man Preise von, ich glaube, gegen die Bayern, das Rückspiel war was, 125 bis 450 Euro, die Tickets, egal, darum soll nicht gehen. Wembley, glaube ich, wird schon klar mehr gelb und lauter, aber das weiß man bei Real Madrid, das weiß man in der Mannschaft, glaube ich. Man ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, trifft man nicht auf den BVB. Man weiß schon da, was die gelbe Wand auch für eine Kraft entfesseln kann und dass dann aber trotzdem auch man aber trotzdem auch in gewissen Phasen auf die eigenen Fans zählen kann. Aber ob das, also es wird nicht wie im Westfalenstadion sein. Ich glaube, das spielt dann wiederum Real Madrid in die Karten, weil im Westfalenstadion wäre dann schon vielleicht nochmal ein anderer Faktor. Und trotzdem wird es, glaube ich, einfach auch ein großes Festspiel von zwei großen Vereinen. Real Madrid gehört seinen Mitgliedern, seinen Fans immer noch, steckt jetzt nicht irgendwie ein Investor dahinter, deswegen ist das schon auch da nochmal ein besonderes Duell mit dem BVB. Mit Real Madrid Fans, Spieler, Mannschaft, Verein, Fans kennen den Gegner, deswegen wird das schon mal da besonders und man weiß schon auch, dass jetzt Dortmund lauter wird und gelber sein wird. Das kalkuliert man mit ein. Ist ja auch schöner für die spanischen Fans, die das jetzt gar nicht so oft kennen mit spektakulären Choreos und dass wirklich, 20.000 Gästefans oder dann BVB-Fans wirklich alle gelb tragen. Das ist in Spanien gar nicht so geläufig, wo jetzt nicht so, hast du jetzt nicht so in der Stadt, dass überall eine Fahne weht oder am Auto irgendwo die Sticker drauf sind. Da ist man jetzt, sowohl in Madrid als auch in anderen Städten, ist man jetzt eher so 90 Minuten Fußball, schön, aber danach geht man essen, dann zieht man das Trikot auch wieder aus. Ist jetzt nicht ganz so die Religion, wie vielleicht es in Dortmund der Fall ist.
Da macht mir vielleicht ein bisschen Hoffnung für uns BVB-Fans von den bisher sieben Heimspielen, die der BVB hatte gegen Real, konnte er 3 gewinnen und nur 1 verlieren. Und das Champions-League-Finale ist ein Heimspiel, zumindest laut Ansetzung, also let's fucking go. Ja. Du siehst, ich bin ein bisschen verzweifelt, um mir irgendwelche positiven Emotionen hier reinzurufen, weil...
Ich habe noch einen anderen Ansatz. Also wenn wir euch sportlich nicht beikommen können, wie ist es denn emotional? Also ich sag mal, wen kann man provozieren außerhalb vom Vini Junior?
Mit Vini hast du erstmal den wichtigsten, glaube ich, genannt, der da schnell mal, ja, der da schnell mal ein bisschen zu sehr sich auf Schiedsrichter, auf die Fans Rücksicht nimmt. Aber Vini hat auch ein bisschen so diesen Ruf als Big Game Player. Der hat im Supercopa-Finale gegen Barca Hattrick erzielt. Ich habe vorhin dieses 4-0 gegen Girona erwähnt. Da war er auch an allen 4 Toren beteiligt. Also der weiß schon auch, wenn es drauf ankommt, Champions League Finale 22 hat er auch das entscheidende Tor gemacht. Wenn es drauf ankommt, dann ist er doch voll mit seinem Fokus da. Trotzdem mit ein bisschen eklig und immer ein bisschen hier auch mal zwicken, kann der schon auch mal aus der Haut fahren und irgendwie mal schnell eine gelbe Karte kriegen. Und ansonsten ist aber trotzdem Real Madrid da eine sehr auch...
Ich dachte mehr an eine rote.
Oh, da ist er jetzt nicht... Also Tätlichkeiten, da ist er
dafür reicht weg nicht
davon. Also wie gesagt, er fuchtelt viel und meckert viel und auch Zeitspiel, haben wir alle gesehen, diese Szene mit Kimmich ist nicht schön, hat er nicht nötig, aber von irgendwie Tätlichkeiten ist er da doch eher weit weg von. Und das gilt auch für den Rest der Mannschaft, glaube ich, die da doch eher speziell in gewissen schwierigen Momenten, die auch viele schon Finalerfahrung haben, oder Real Madrid hat in den letzten 14 Jahren 12-mal Halbfinale, da sind auch einige Youngsters mittlerweile dabei, wie Valverde, Rodrigo, die haben auch schon einige viele schwierige Spiele überstanden und die Nerven bewahrt, auch mit Druck von den Fans, deswegen glaube ich, ist da jetzt nicht so viel zu holen, du hast jetzt da nicht unbedingt eine Mannschaft, die durch irgendwie Disziplinlosigkeiten öfter aufgefallen ist, Real Madrid hat auch von den Karten her, ist da im unteren Drittel in der Liga die letzten Jahre immer gewesen, also ich habe gesagt, Real Madrid kann eklig, aber da geht es dann eher darum, auch mal das Spiel des Gegners zerstören, auch mal das Spiel zu verlangsamen, auch mal einfach den Gegner zu zeigen, hey, für euch ist hier wenig zu lohnen, ohne dass es jetzt unfair wird mit Fouls, die weg vom Ball sind, also wo diese versteckten Fouls, deswegen wird das schon ein fairer, harter Kampf, aber jetzt nicht komplett eklig unfair.
Und wenn selbst die Youngster alle schon in irgendwelchen entscheidenden Spielen waren, ist es vielleicht auch eine Chance, dass Real Madrid nicht gierig genug sein wird im Vergleich zu den BVB-Spielern, die ja alle, also für viele ist das wahrscheinlich das Highlight der Karriere. Und
Strohhalme.
Ja, es sind wirklich sehr viele Strohhalme gerade. Ja,
und noch ein.
Was soll ich da jetzt wieder sagen? Real Madrid hat nicht ganz umsonst schon 14 Mal den Europapokal gewonnen, in denen ist es jetzt das, was, sechste Finale in den letzten 11 Jahren, weil sie trotzdem immer noch gierig sind. Da hatte ich auch vorhin angesprochen, diesen Spirit im Training, dass da einfach nicht mal irgendwie der Schlendrian reinkommt und jetzt machen wir mal ein bisschen locker. Nee, wenn da Luka Modric irgendwie merkt, seine Trainingsgruppe verliert, der schreit um sich rum, der kann einfach nicht verlieren und das gilt auch, also sie wollen einfach nicht verlieren und auch das ist jetzt wieder eine Floskel, aber du hast schon bei Real Madrid trotzdem sehr viel Sucht und Gier danach, sich zu verbessern, Titel zu gewinnen, Spiele zu gewinnen. Und deswegen kann es eigentlich keinen schwierigeren Gegner für den BVB geben als Real Madrid. Ja, das sage ich jetzt mit meiner Real Madrid-Brille als Fan und so weiter und Redakteur hier, Profi. Aber die haben nicht ganz umsonst den Druck von Manchester City 2022 ausgehalten, auch 2024, 2023 hat es nicht geklappt, aber die wissen schon, wie sie schwierige Momente überstehen, wie sie dieses Ziel haben mit der Champions League, mit dem Finale und wenn sie so nah am Titel sind, dann lassen sie sich das eigentlich nicht nehmen, weil es waren jetzt die letzten 8 oder 9 Europapokalfinals, haben sie immer gewonnen, letzte Niederlage eben 81 gegen Liverpool, seitdem jedes Finale gewonnen und das auch fast jedes bei Super Cup und Club WM, aber das sind ja die kleinen Titel, von dem her ist auch da jetzt, das ist jetzt nur ein halber kleiner Strohhalm für den BVB.
Hast du denn noch einen großen für uns? Irgendwas, irgendeine statistische Abnormalität, wo du sagst, aber jedes Mal, wenn 2 Tage vorher Vollmond war, hat Real Madrid das Finale verloren. Und
Regen, wie sieht's aus mit Wetter? Können Sie schlechtes englisches Wetter?
Gute Frage, so ein bisschen Schönwetterfuß.
Can you do it on a rainy night in Wembley?
Diese Schönwetterfußballer-Image, das war bestimmt auch mal zur Zeit der Galacticos. Mittlerweile ist auch da, selbst ein Toni Kroos, das Trikot von ihm ist am Ende des Spiels mehr grün als weiß mittlerweile, weil auch der mittlerweile Spaß dran gefunden hat, zu grätschen und sich reinzuwerfen. Die kleinen Schwächen oder möglichen Schwächen mit Nacho, Camavinga, Mondi, hatte ich schon angesprochen, aber alles andere, wenn es um das Szenario...
Wir hätten uns so ein Zonkgeräusch. Jens, so ein genau.
Sorry, da kann ich euch jetzt nicht noch mehr...
Kann man Real Madrid auf dem Weg? Nein. Kann man Real Madrid auf dem Weg? Nein. Kann man da? Nein. Ja gut, dann ich hätte dir gerade fast zum
herzlichen Glückwunsch.
Aber soweit sind wir zum Glück noch nicht und dann jetzt vielleicht auch für uns und uns selber noch ein bisschen Mut zu machen. Borussia Dortmund hat es ja dann in dieser Champions League Saison relativ häufig geschafft, so ein bisschen über sich hinaus zu wachsen und keiner weiß wie, ehrlicherweise. Also wir, die jedes Spiel sehen dürfen oder müssen, je nachdem wie du es nennen möchtest, haben uns ja schon auch gewundert und dann war es irgendwann auch dieses ganz typische, gegen Leipzig kriegen sie jetzt auf die Fresse, aber dafür hauen sie dann Paris weg und das ist dann auch wirklich so gekommen. So, man konnte es so ein bisschen ahnen. Und wir haben nach dem Finaleinzug auch schon drüber sinniert, was denn jetzt das schönere Finale ist und da freue ich mich ehrlicherweise auch ein bisschen mehr auf Real Madrid, auch wenn es nach dem Gespräch mit dir jetzt gerade und der letzten halben Stunde wahrscheinlich die schwerere Aufgabe wird. Also die Bayern wären schlagbarer gewesen, weil die haben wir auch schon geschlagen. Aber es wären halt auch nur der Bundesliga-Dritte gegen der Bundesliga-Fünfte gewesen und nicht spanischer Rekordmeister gegen den Underdog aus der Bierhauptstadt aus Dortmund.
Bierhauptstadt, so, wirklich,
und,
okay.
Dahingehend ist natürlich... ja, also inzwischen nicht mehr, aber...
Da auch langsam wieder auf dem Weg dahin.
Ja.
Ja, ich würde nur noch mal sagen, bestimmt hätte man bei den Bayern auch noch hier und da mehr größere Schwächen und ob es nur das Theater im Umfeld nennen können, aber bei Real Madrid passt einfach aktuell sehr viel, wo sehr viele an einem Strang ziehen, ob das die Mannschaft ist, im Verein generell wenig Unruhe, wo die Kaderplanung weiter voranschreitet und jetzt hat auch Toni Kroos frühzeitig seinen Abschied bekannt gegeben. Da gab es jetzt am Samstag diesen tollen emotionalen Abschied, auch nur damit man danach sagen kann, okay, jetzt steht Kroos im Fokus und das ganze Emotionale nochmal, damit danach wieder alle hundertprozentig den Fokus aufs Finale haben und man hätte auch sagen können, dass Hummels, Reus auch irgendwo es verdient hätten und maximal motiviert sein würden. Ja, aber Toni Kroos genauso und viele andere. Also bei Real Madrid hast du schon auch eine.
Nee, der hat schon genug. Jetzt wollen wir auch nicht komisch werden. Der hat wirklich genug. Und wenn er dann noch hier Dingsbums kriegt, dann reicht's auch mal.
Ist auch ein ganz linker Move von Toni Kroos, jetzt hier die Karte zu spielen, nachdem Reus quasi schon verabschiedet wurde. Dann kommt er um die Ecke und sagt: Ach, wisst ihr. Das lasse ich euch auch nicht.
Ja, hat er recht.
Nein, ist natürlich, also ich bin, würde ich sagen, großer Fan von Toni Kroos. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich bin absolut überzeugt davon, dass er in Deutschland auch durch das sehr Bayern geprägte Bild einfach viel zu schlecht wegkommt und wahrscheinlich einer der erfolgreichsten, wenn nicht der erfolgreichste deutsche Fußballer der Geschichte ist und dementsprechend großer Respekt vorhanden ist. Aber ich wünsche es dann doch mehr Marco Reus, als ihm den Henkelpott zu holen. Auch wenn ich, ja, nach dem Gespräch mit dir noch nicht weiß, wie wir das machen. Aber keine Ahnung, vielleicht hat ja Sabi einen guten Tag oder Fülle köpft einen rein, wie du sagst. Und dann werden es halt die letzten 40 Minuten sehr viel leiden, wie in Paris.
Ich hab noch einen letzten Strohhalm gefunden. Was war das? Wie mit drei Torhütern? Habt ihr sehr viele Torwartwechsel gehabt?
Courtois hat ja Kreuzbandriss und jetzt erst die letzten vier Ligaspiele machen können. Ist jetzt auch wieder in Form, wird auch spielen, das Finale. Dann wurde der Anfang August Kreuzband sich gerissen. Dann wurde als Ersatz wurde Kepa von Chelsea geholt, der dann mit André Looney ein bisschen um den Platz gekämpft hat. Kepa war auch anfangs gesetzt, hatte dann auch durch Verletzung, hat auf einmal seinen Stammplatz verloren. So kommen alle auf irgendwie, also ich glaube in der Liga hatte Kepa gefühlt 8 Einsätze und dann Looney irgendwie 20 und dann kommen noch irgendwie die 4 von Courtois dazu und auch in der Champions League war es mehr. Lunin, der gegen Leipzig, glaube ich, auch mal ein Spiel mit 10 Paraden hatte, in Manchester natürlich das Elfmeterschießen entschieden hat. So kam da ein paar Wechsel zusammen, aber jetzt hat der Ancelotti gemeint, wenn der beste Torwart der Welt zurück ist, sprich auch von der Form her, von seiner, wie er sich fühlt, dann wird ein Courtois wahrscheinlich dann auch starten und das wird dann auch im Finale der Fall sein. Und der hatte ja auch Real Madrid 2022 gerettet im Finale mit auch da 9 Paraden gegen Liverpool.
Ja, aber vor dem Kreuzband.
Aber wie gesagt, die letzten 4 Spiele waren ziemlich gut.
Also ich weiß nicht, was du machst, Jens. Ich nehme den Strohhalm. Ich entscheide mich für diesen.
Ich glaube nicht an Strohhalme. Ich habe auch vor dem Paris-Spiel nicht irgendwie geglaubt, oh, das wird die Schwachstelle, sondern ich habe einfach gedacht, da, irgendwie, es ist mir am Ende auch egal, wie. Und ja. Und ich höre auch ehrlicherweise, auch wenn du es mir gerade schwer machst, Nils, nicht auf dran zu glauben, dass der BVB das gewinnt. Und Nina und ich haben ja schon mal drüber gesprochen. Wir hatten auch mal überlegt, ob wir eine dieser...
Lange.
Wir kommen weiter Runden einfach manifestieren mit Jens nennen, weil ich schon seit Monaten einfach sage, ich will einfach, dass wir die Champions League gewinnen. Und bisher hat es sehr gut funktioniert. Und deshalb will ich das auch immer noch. Und so,
also,
so muss es dann uns allen.
Insofern ist es hier gerade eine miserable Kombi, weil Jens und ich wir müssen noch mal kramen, wann wir angefangen haben zu sagen, es wäre ja der kürzeste Weg, sich für die Champions League zu qualifizieren, einfach zu gewinnen.
In der Tat.
Das war anfangs sicherlich auch Verzweiflung, ein Stück weit, aber naja. Und wir haben schon sehr, sehr übel immer dran geglaubt und jetzt ausgerechnet, wir beide werden von dir hier so desillusioniert, das ist schon
Der BV
mies. Aber das gibt sich auch gleich wieder.
Strohhalm und der BVB kann wundern, das war nicht nur Malaga und Atletico, der BVB kann an Wunder glauben und muss daran glauben und es ist natürlich rein...
La Coruña, vor allen Dingen gegen Spanien.
Rein theoretisch ist es möglich, aber Real Madrid wird halt nicht auch eben wie jetzt vielleicht Leverkusen gegen Bergamo mal diesen einen schlechten Tag haben und Real Madrid fällt halt nicht so einfach auseinander wie dann Atletico vielleicht da am Westfalenstadion. Also ans Wunder glauben ist absolut, müsst ihr... Aber ich versuche halt da realistisch ranzugehen und euch sagen, es ist schon der schwerstmögliche Gegner, weil Real Madrid ist trotzdem noch Einheit und fällt nicht so einfach auseinander, wird nicht nervös. Und selbst ein Gegentor, also wenn Dortmund früh treffen soll, ist das fast ja der größte Fehler, den ihr machen könnt. Deswegen wartet bis zur 89. Minute, wenn dann das Tor fällt, dann würde ich selbst ich sagen, oh, jetzt noch eine Remontada von Real Madrid ist unrealistisch. Aber ihr müsst halt erstmal auch 89 Minuten gegen Vini und Co. überstehen.
Okay.
Deswegen viel Glück.
Ja, ich möchte kurz, also um uns selber Mut zu machen, wir sind die einzige Mannschaft im europäischen Fußball neben Atalanta Bergamo, die nicht gegen Bayer Leverkusen verloren hat in der abgelaufenen Saison, also die gegen Bayer Leverkusen gespielt hat, zweimal unentschieden gespielt, also let's fucking go. Vamos. Dann kriegen wir auch Real Madrid, die anderen quasi unschlagbaren. Apropos unschlagbar, du hast ja eben schon gesagt, dass ich hoffe, ich malträtiere den Namen nicht zu sehr, Tchouaméni nicht spielen kann und er ist ja quasi so der Unbesiegbare, richtig? Also er hat auch in den beiden Niederlagen
stand er nicht in der Startelf gespielt. Ich glaube, einmal wurde er noch eingewechselt, aber ja, ist da ein Faktor, wenn er nicht in der Startelf stand, hat was gefehlt, also ja, doch vielleicht ein kleiner Strohhalm, diese Sechserposition nochmal, ist vorhin doch 2 Zentimeter länger geworden.
Gibt es denn taktisch irgendwas, wo du sagen würdest, damit kann Real Madrid gar nicht umgehen? Weiß ich, also ich denke jetzt daran, dass Sabitzer hat ja gerade gegen Atletico einfach ein Riesenspiel gemacht, weil er immer wieder diese Tiefenläufe hinter die Kette hatte und damit dann alles auseinandergerissen hat, weil sie nicht damit klarkamen, dass er aus dem quasi Achterraum hinter die Kette gelaufen ist, obwohl Füllkrug einfach seine Neunerposition gehalten hat und sowas. Gibt es da irgendwelche Wundermittel, wo du sagen würdest, boah, wenn ihr das macht, und dann schicke ich diesen Podcast persönlich an Edin Terzic heute Abend noch.
Bestimmt
dann könnt ihr uns schlagen.
Wie wenn außen die Außenverteidiger doppelt angelaufen werden, Sancho und wen habt ihr da noch, Riasson oder so, dann wird ein Mondi schon irgendwann schwimmen, aber auch dann hast du irgendwann noch, selbst in dem Finale wird ein Vinicius mit nach hinten mitarbeiten und rechts ist es dann Carvajal, vielleicht ein bisschen alt und steif, aber spielt auch eine seiner besten Saisons ever und bekommt die Unterstützung von Valverde, also außen ist dann schon immer noch da Spielermaterial, um dann irgendwie den Angriff des BVB aufzuhalten. Wie gesagt, der Sechserraum vor der Abwehr ist hier und da nicht immer komplett zu, nicht immer gedeckt, aber auch da ist ja Real Madrid trotzdem mehr und mehr mit einer, ich will es nicht als Doppel-Sechs bezeichnen, weil Toni Kroos ist kein Sechser, aber trotzdem stehen da Kroos und Camavinga, die schon eher auch mal den Raum zumachen. Und trotzdem, wenn du gerade im Ballbesitz warst und dann ist ein Camavinga schon mit vorgelaufen, dann könnte das da ein langer Ball rein sein. Dann weißt du als Innenverteidiger nicht, ob du rausgehen sollst, dann ist ein Füllkrug am Ende doch vielleicht frei. Also das könnte irgendwo das Ding sein, aber jetzt rein analytisch, taktisch, systematisch ist es bei Real Madrid eh. Ich rede immer von diesem 4-4-2, zwei flache Viererketten. Du hast so viel Bewegung, so viel Freiheiten, die Ancelotti seinen Spielern gibt, dass wirklich ein Valverde dieser Box-to-Box-Player ist, der überall auch Dreiecke bildet und Löcher stopft. Und genauso ist es mit Bellingham und Camavinga. Also die haben schon auch ein ganz gutes Gespür dafür. Muss ich jetzt mal meine Position verlassen, um meinem Kollegen zu helfen? Oder ist es zu riskant? Und ich glaube, bleib bei meinem Gegenspieler. Also die kriegen das schon diese Saison mit erst 2 Niederlagen in 55 Spielen oder so, kriegen sie halt doch auch ganz gut hin, immer diese Balance aus Position halten, aber dann doch mal irgendwo draufgehen oder irgendwo dieses Instinkt-Fußballerische, das haben schon viele drauf. Aber hey, Sabitzer war ja trotzdem kaum zu verteidigen dann mit seinen Abschlüssen gegen Atletico, deswegen, wenn einer so Füllkrug diesen Kopfball macht, dann kannst du da auch, wenn die Flanke so perfekt kommt und der Kopfball so perfekt gesetzt wird, dann kannst du auch als Antonio Rüdiger daneben nichts mehr machen, aber wie gesagt, Haaland, Kane, Osimhen, alle aus dem Spiel, kein Tor gemacht in dieser Saison.
Ja, und wer hätte damit rechnen können, dass du im Finale auf eine richtig geile Mannschaft triffst? Oh.
Meinst du jetzt aus Realsicht? Ja, ist so, wer hätte?
Habe ich schon so gedacht.
So, Nina, wir müssen uns jetzt hier nochmal ein bisschen Mut zusprechen.
Ja,
wir ziehen Nils bietet uns nicht viel an, aber wir machen das schon irgendwie.
Ich würde auch gerne noch was lernen, was eure Schwächen sind oder was Real Madrid auf jeden Fall ausnutzen müsste.
Wo soll ich anfangen?
Lass uns lieber über die Stärken sprechen, die Liste ist kürzer. Nein,
ja, genau,
Spaß beiseite. Nein, um Gottes Willen. Ganz ehrlich, Jens hat es gerade schon gesagt, es war anfangs ein Gag, tatsächlich, und irgendwann hast du festgestellt, warum auch immer, da fluppt's, da funktioniert's. Und das ja, hat halt schon mal funktioniert, in einem sehr ähnlichen, wir hatten zwischenzeitlich sogar überlegt, ob wir die gleichen Leute die Berichte schreiben lassen, wie 2013, weil ja sehr viel Parallelen dazu da sind. Am Ende war es gut, dass es nicht geklappt hat, weil wir möchten ja die letzte Parallele vermeiden. Du hast aber auch schon mal die Variante gehabt und ich kann es jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber ich würde fast behaupten, dass das Verhältnis Juventus-Dortmund, also Juventus-Turin damals 97, ein ähnliches Mismatch war. Also von den Spielern, von der Reputation und so weiter und so fort. Ja, du hast es selber gesagt, es sind nur 90 Minuten, wenn wir es schaffen, bis zur 89. oder ich wäre sogar noch für die Nachspielzeit, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin für die 92. Damit auch bloß nichts mehr schief geht.
Ich nehme auch 90 plus 5, wenn es sein muss.
Ja, ja, nein, um Gottes Willen, da bin ich. Da, wie gesagt, das ist mir ziemlich egal. Ich, ganz ehrlich, ich nehme auch ein dummes Ding à la Gregor Kobel hat mal über den Ball getreten nach 2 Minuten. Ne? Wo keine Sau wusste, warum überhaupt. Von mir aus hat der Couture noch mal ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, Flashback von einem Medikamente oder so, ist mir wurscht und latscht halt einmal über den Ball und dann ist in der ersten Minute das Ding drin und ansonsten sind wir nur noch am Mörteln und Backsteine und was weiß ich nicht was und dann wird das hässlichste Finale aller Zeiten. Jeder neutrale Zuschauer schaltet ab, weil man das nicht mit ansehen kann. Ist auch in Ordnung. Ich nehme alles.
Ich habe schon vor dem Viertelfinale gesagt, wir werden der spielerisch schlechteste Champions League-Sieger seit 2004.
Ja. Ja, wollte gerade sagen, Porto, ne?
Ja. Ja, so ungefähr seitdem. Das wird so das Niveau, auf dem wir. Nein, das ist. Danach kam ja das Atletico-Spiel und da haben unsere ja auch irgendwie gezeigt, dass sie Fußball spielen können. Und das ist so meine einzige, nein, nicht einzige, aber meine größte Hoffnung ist, wir können halt nur gewinnen. So, ne, wir gehen als absoluter Außenseiter, als absoluter Underdog in dieses Spiel, insbesondere nach diesem Podcast. Und das war gegen Atletico so, das war gegen PSG so. Und dann können sie plötzlich. Also in der Bundesliga hatte ich immer das Gefühl, und das ging schon letztes Jahr im Mai los, wenn sie was verlieren können, dann haben sie Angst. Und diesmal, wir können nichts verlieren. Für uns ist der Finaleinzug ein Riesenerfolg, einer, mit dem niemand gerechnet hätte. Und jetzt, wie Julian Brandt so schön sagte, macht Verlieren ja auch keinen Sinn mehr. Na, jetzt wäre ja auch Quatsch noch zu verlieren. Also jetzt, und da kriegen sie es auch irgendwie hin. Und ja, ich muss mir den Glauben gerade ein bisschen einreden, aber ich glaube einfach dran, weil was bleibt mir sonst? Jeder Spieler-Direktvergleich, den ich ziehe, wird zu Ungunsten des BVB ausgehen, außer vielleicht Mats Hummels noch. Und bei allen anderen würde ich sagen, ja, der direkte Gegenspieler ist definitiv besser. Von daher müssen wir einfach. Und ich glaube, der BVB, auch wenn du mir nicht viel Hoffnung gemacht hast, lieber Nils, dass ihr auseinanderfallt oder dass der BVB als Mannschaft auftreten kann, weil der Gegner nicht so eine Mannschaft ist, ich fürchte leider doch, aber trotzdem wird halt mit Mann und Maus verteidigt, wenn es sein muss. Und dann muss halt vorne irgendwie einer reindudeln. Und wenn es eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters ist, der ausnahmsweise mal uns einen strittigen Handelfmeter gibt, nicht so wie sonst immer in der Champions League.
Das ist auch noch was, was für uns spricht, wenn wir jetzt also sagen, wir müssen ja jetzt dann auch mal irgendwann Bilanz ziehen. Und man sagt ja, im Fußball gleicht sich das alles immer aus. Dann wäre es ja jetzt mal an der Zeit fürs Ausgleichen. Das machen wir dann jetzt in den 90 Minuten. Strich drunter und los geht's.
Nach den 6 Pfosten- und Lattentreffern hat der Fußballgott muss noch ein bisschen mehr zu unseren Gunsten.
Auf jeden Fall. Entschuldigung. Nee, sorry. Aber also nee, wirklich nicht. Weil also die Pfosten- und Lattentreffer, der Pfosten und Latten, die da rumgelaufen sind, für Paris, also nee, Entschuldigung, das ist jetzt nicht, dass ich sage, oh, da habt ihr aber dicke nö.
Aber um Nils vielleicht noch ein bisschen Fleisch zu geben, er hat ja nach Stärken und Schwächen gefragt, ich glaube, Borussia Dortmund, ja, Stärken sind dann in der Champions League tatsächlich dieser Zusammenhalt, das ist wirklich nur Wille gewesen gegen PSG, das hatte nicht mehr viel mit Qualität zu tun, das war einfach nur, die wollten nicht, dass dieser Ball reingeht und irgendwann, also bei mir, ich stand da am Block und irgendwann so in der 70., 80., wahrscheinlich erst 80. Minute dachte ich, okay, PSG kann heute machen, was sie wollen, sie werden kein Tor schießen. So, und genau das ist das, was das Einzige ist, was der BVB hat, weil ich habe mich in unserem Podcast über dieses Jahr über sämtliche Aspekte des BVB-Spiels schon aufgeregt, über das schlampige Passspiel, über darüber, dass Spieler einen niedrigen Fußball-IQ haben und Emre Can eben nicht weiß, wann er wo sein muss. Und du erzählst eben, ja, Toni Kroos oder Kamavinga oder auch in Jude Bellingham, die wissen schon, wann sie mal rausrücken dürfen. Mhm. Ja, ein Emre Can wahrscheinlich eher nicht. Aber vielleicht hat er auch morgen mal wieder ein gutes Spiel. Und dann weiß er das. Und dann ist er immer genau da, wo er sein muss und hält sich zurück und verursacht keine rote Karte und so weiter.
Jens, du möchtest das schnell hinter dir haben, aber das Spiel ist nicht morgen.
Ach so, Entschuldigung. Ja, am Samstag. Nee, ich möchte es nicht schnell, also nein, ich genieße die Vorfreude darauf und die Nervosität, von daher möchte ich es noch nicht schnell hinter mir haben, weil wenn es vorbei ist, also entweder werde ich der glücklichste oder einer der glücklichsten Menschen für die nächsten 3 Monate sein oder halt wie letztes Jahr im Mai, Juni zu Tode betrübt. Vielleicht ist es das auch, was uns noch, aber nee, ich glaube, du hast ja die Gier schon angesprochen. Nils hat schon alles, was ich in die Waagschale werfen konnte, widerlegt. Verdammt.
Naja, vielleicht ist das Gefährlichste bei uns, dass du es gar nicht sagen kannst, warum. Also, ja. Ne, du kannst eine wunderbare Liste aufschreiben und kannst bei jedem Spieler die Sternchen daneben machen und sagen, guck mal, das kann der ganz toll und das macht der so super. Und der Trainer macht das auch und dann haben die da ihre Freiheiten und die können ja auch und die wissen genau, wie es geht. Und vielleicht ist das unsere härteste Waffe, unsere gefährlichste Waffe, dass keiner so wirklich eine Ahnung hat, warum überhaupt. Mhm. Das ist dann, keine Ahnung, ein bisschen der Esel auf der Rennbahn. Jeder fragt sich, wie sind die da eigentlich hingekommen? Ja, und am Ende, vielleicht steht er dann nachher da und wisst auch selber nicht, wie es gelaufen ist, aber bildet dann das Spalier, damit wir den Pott holen. Tada!
Das Überraschung! Eine realistische Situation, Nils, dass Real Madrid Borussia Dortmund unterschätzen könnte.
Real Madrid ist schon dafür bekannt, gewisse Gegner, gewisse Teams mit einem kleineren Namen, auf die man noch nicht so oft gestoßen ist die letzten Jahre, wie auch vielleicht Leipzig oder Sheriff Tiraspol in der Gruppenphase. Aber das sind halt, ne, andere Gegner, andere Spiele, kein Finale. Den BVB kennt man, respektiert man auch. Da ich kenne viele Spanier, die sagen, boah, Dortmund, krasses Team, krasse Fans, auch die jetzt aber auch nicht regelmäßig Bundesliga gucken. Die würden sich vielleicht wundern, wo ihr da in der Bundesliga steht oder was da jetzt alles passiert war. Also da herrscht schon trotzdem einiges an Respekt. Und trotzdem, natürlich kann der BVB als Team, als einer, die ja doch trotzdem den besten Torwart der Saison in der Bundesliga und auch irgendwie immer noch ein paar überragende Einzelkicker da auf dem Platz, das kann schon trotzdem noch reichen. Aber selbst wenn Dortmund sagt, wir werden jetzt auch von Minute 1 an erstmal nur mauern und dann einen langen Ball irgendwie auf Sancho schicken, darauf kann sich schon Real Madrid auch vorbereiten und auch eben geduldig spielen und nicht dann wie PSG irgendwann fahrig werden und zu früh abschließen und irgendwie zu ungenau irgendwann werden, dass du durch diese Nervosität, dass da wie bei PSG da so ein bisschen dass dieses Faktor, das wird heute nichts mehr mit euch, das kommt halt bei Real Madrid nur schwer dazu, in solcher Art von Spielen gegen auch einen Gegner, den du eigentlich schon ganz gut kennst, auf den du dich ganz gut vorbereiten kannst, weil du jetzt auch natürlich einiges an Zeit hast und das Spiel nicht erst schon nach 3 Tagen war, gefühlt deswegen auch da fällt mir das schwer, jetzt besonders schön zu reden für euch da besonders viel Hoffnung zu machen, wie gesagt, an das Wunder glauben, an die Einheit glauben, an irgendwie glauben, dass vielleicht doch Real Madrid irdisch ist und sterblich ist und dass auch ein Toni Kroos mal einen
Fehlpass
macht.
Sorry, auf jeden Fall. Gehen alle zum Kacken aufs Klo, ich schwöre es dir.
Ich weiß nicht.
Doch, 100 pro. Und die kochen mit Wasser.
Aber es ist sehr edles Wasser.
Jetzt müssen wir schon die Friedhelm-Funkel-Phrasen rauspacken. Mhm. Einen Tag, nachdem sein Kaiserslautern es auch nicht geschafft hat. Oh.
Ach, ja. Aber auch das war sehr knapp. Entschuldigung.
Ja, wegen einer roten Karte und weil...
Ja gut, das habe ich ja vorhin versucht zu klären, ob wir da irgendwie jemanden entsprechend provozieren können, damit es dafür reicht.
Ich fürchte nicht. Aber wir werden es sehen.
Vielleicht eine dumme Tat, wer weiß. Aber die letzten 4 Champions-League-Finals sind ja auch alle 1-0 ausgegangen. Also vielleicht wird es tatsächlich auch von Real Madrid ein sehr abwartendes, geduldiges so, nee, wir gehen auch kein Risiko ein. Dortmund steht tief, dann bleiben wir aber auch tief. Wir rücken jetzt nicht aus und lassen da riskieren dann Sancho-Konter, was auch immer.
Also meinst du, vielleicht man spielt sich so vom 16er gegenseitig die Bälle zu? Also der eine Truppe steht an ihrem 16er, die andere an ihrem und dann wird sich so übers Mittelfeld der Ball hin und her und irgendwann in der Schlussviertelstunde gehen wir da mal Gas.
Könnte sein. Ich erwarte schon auch Tore und freue mich auf ein Spiel, bin im Wembley dabei, aber vielleicht wirklich erst in der 80. Minute, dass dann doch mal eine Mannschaft ein bisschen mehr riskiert, ist alles möglich, weil auch da wieder, wie gesagt, Real Madrid kann schon auch vieles. Die können kombinieren und den Gegner vorne einschnüren am Strafraum, aber die können sich auch sagen, na gut, dann lassen wir halt ein bisschen den Ball laufen, warten auf diese eine Situation und da hat man dann schon auch eine gewisse Effektivität. Auch das Warten auf diese eine Chance, wo man genau weiß, das ist jetzt diese eine Chance, wie im Finale 22, die dann genutzt wird und dann hat man schon das Ding schon quasi im Sack. Aber Fußball 90 Minuten, ne, kann viel passieren und vielleicht ist es tatsächlich 6. Minute, Vinicius, Notbremse, rote Karte, ohne dass er es wollte, aber blöd halt gelaufen und dann geht so ein Spiel, kann da sich ganz schnell diese Dynamik verändern und dann hat der BVB auf jeden Fall seine Chance, aber auch Lautern war ja so gesehen in Überzahl irgendwann gegen Leverkusen, hat dann auch nicht gereicht, aber das ist natürlich jetzt nicht vergleichbar, diese beiden Teams oder dieses Finale mit dem Champions-League-Finale.
Kurze Frage noch, wie gut ist Courtois bei Elfmetern?
Durchschnittlich gut, also jetzt weder negativ, es passt schon.
Aber der Dingsbums war gut hier, der
Lunin.
Jetzt habe ich den Namen wieder vergessen.
Lunin war in Manchester. In Manchester im Elfmeterschießen war André Lunin der Elfmeterheld. Hat ja Bernardo Silvas zentralen Schuss kalkuliert oder erahnt und stehen geblieben, hat ihn gefangen. Ja, aber auch Couture hat schon mal hier und da einen Elfmeter gehalten, ohne dass er jetzt eine besondere Quote hat.
Kurz vor Ende dann der Elfmeterspezialist eingewechselt wird.
Und dann macht Gündogan doch noch ein Tor. Ja, ja.
Ah,
so leider nicht mehr bei uns und der Gegner ist nicht führt.
DFB-Pokal, okay.
Aber auch nicht weit davon weg.
Okay, aber jetzt mal unabhängig vom Sportlichen, du hast ja schon mehrfach gesagt, du bist in Wembley, freust du dich denn auf diesen Trip? Also ich meine, du hast jetzt auch schon oft gesagt, ja, und wie in dem Finale und in dem Finale und in dem Finale, also ist es noch für dich persönlich auch noch sowas Besonderes wie für uns, die wir jetzt 11 Jahre darauf warten mussten, dass mir gestern meine Footballogy-App sagte, oh, heute vor 11 Jahren warst du übrigens in Wembley.
Na, siehst du, da hast du mir schon ein Champions-League-Finale voraus, weil für mich wird es das allererste sein im Stadion. Ich war natürlich oft im Bernabeu beim Public Viewing und dann auch mehr am Arbeiten. Jetzt habe ich auch meinen Presseplatz im Wembley, aber so gesehen wird es da das erste Mal und natürlich freue ich mich riesig drauf und gigantisch und ich bin jetzt seit, wie war das jetzt? 1. Juni 2011 hatte ich damals meinen ersten Job bei dieser Seite Real Total, für die ich arbeite. Und so gesehen dann jetzt genau 13 Jahre später dann mein erstes Finale. Also es wird schon da für mich schon auch besonders emotional. Natürlich auch letztes Spiel mit Toni Kroos für Real Madrid. Da steckt schon auch noch ein bisschen, es stecken viele Geschichten drin natürlich. Aber Vorfreude könnte kaum größer sein. Natürlich, weil man auch ein bisschen weiß, so das Risiko zu verlieren ist immer da. Es gibt immer eine Chance für den Gegner, aber es gab vielleicht schon, wenn es ein Klassiker ist, stehen die Chancen vielleicht eher mal 50-50. Jetzt im Finale hat vielleicht Real Madrid eine höhere Siegwahrscheinlichkeit als 50%. Und deswegen geht man natürlich auch mit ein bisschen so, wow, es könnte tatsächlich einen Titel geben. Ne? Es bleibt immer dieser X-Faktor, Fußball, 90 Minuten. Aber ich freue mich schon drauf und würde schon auch den Titel mitnehmen. Auch wenn, ja, ich weiß, es wär der sechste Titel in den letzten 11 Jahren. Sehen jetzt neutrale Fans nicht so, gönnt doch auch mal den anderen und ich würde es tatsächlich auch dem BVB gönnen, da habe ich schon auch sehr viel Sympathie, aber naja, mein Verein ist halt euer Gegner, deswegen tut es mir leid.
Das ist alles sehr nachvollziehbar.
Und, ja, uns tut es auch leid.
Genau, tut es auch leid.
Dass also für dich, du bist ja schon Wembley so ein Netter besucht. Auch ja. Und für den Toni Kroos, den wir ja auch sehr respektieren, es tut uns schon
der darf
leid.
Ja dann noch, der Toni darf dann noch Europameister werden,
das ja,
darf Mats,
ja, das
da darf Mats ja nicht, von daher... Ja. Finde ich, wäre das doch ein fairer Deal.
Ja.
Mats gewinnt die Champions League und Toni die EM.
Och, wenn es so kommt, wäre mein Leben jetzt nicht am Boden zerstört. Von dem her. Möge der Bessere einfach gewinnen. Geiles Spiel hoffentlich, der Bessere gewinnt.
So.
Nee, Jens, lass dich auf die Scheiße mit dem Besseren nicht ein. Das hat er uns jetzt gerade die ganze Zeit erklärt. Wer der Bessere ist.
Lina, das ist das. Mehr können wir von denen gerade nicht kriegen. Wenn er sagt, komm hier, ich reiche euch fair die Hand, dann sage ich, okay, nehme ich. Und dann hacke ich sie ab, sobald ich sie ergriffen habe und nicht vorher schon.
Ja.
Nein, ich freue mich auch drauf. Wir haben nach dem Halbfinale schon drüber gesprochen. Real Madrid für mich immer noch mit der größte Verein in Europa nach Borussia Dortmund. Und dementsprechend ist es natürlich auch einfach ein Riesending. Auch wenn es das 2013 war.
Kurz nochmal erwähnt haben, Entschuldigung, ich muss es nochmal sagen, aber es hätte so viel miesere Gegner geben können.
Mhm.
Für ein Champions League-Finale.
Ja, PSG also rausgeworfen, danke, Via City. Auch schön, ne?
Ja, zum Beispiel. Mhm. Ne? Das ja. Hätte sehr, sehr widerlich sein können, dass man es fast nicht hätte einschalten wollen. Jetzt kann es ja immerhin sagen.
Oh, Traditionsclubs.
Ja.
Ja, und es ist auch, also während 2013 Dortmund gegen Bayern, das war ehrlicherweise dann auch wirklich das größte Spiel im europäischen Fußball zu der Zeit, weil der BVB vor allen Dingen in den beiden Jahren davor quasi, ich will nicht sagen Fußball revolutioniert hat, aber dieser Kloppsche Rock'n'Roll-Fußball, der war ja schon irgendwie was Neues und die Bayern da noch mit Heinkes, aber auch schon auf dem Weg Richtung Guardiola und so, also das war schon Peak. So, das würde ich schon verstehen. Und dieses Jahr wäre es das halt nicht gewesen. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir einen Gegner bekommen, der in der vollen Blüte steht und der wirklich dann auch es verdient hat, so im Finale des Europapokals der Landesmeister zu stehen, weil er Landesmeister geworden ist in seinem Land. Anders als bei Dortmund gegen Bayern gewesen wäre. Und freue mich drauf. Großartige Clubs, viel Prestige. für den BVB natürlich eine super schwere Aufgabe. Und wir sind der absolute Underdog. Und ich hoffe, dass genau das uns zugutekommen wird, weil das immer die Situationen waren, die wir in den letzten Jahren irgendwie verbaselt haben. Und wenn wir nur nach oben fallen können, dann fallen wir eben nach oben. Ansonsten, du hast schon gesagt, du bist da, ich werde da sein, Nina ist nicht dabei.
Nina bleibt beim Hund. Genau.
Schade.
Ja, ach, so schlimm ist der nicht, der ist nett.
Der Hund. Nee, aber das Finale okay. Wäre sicherlich schön gewesen, weil ich erinnere mich.
Ich kann ja nichts dafür, dass der noch keine 5 Monate alt ist und hat schon Stadionverbot.
Was hat er gemacht?
Ich hätte ihn ja mitgenommen. Du fragst mich nicht, aber ich hätte keine Karte für ihn gekriegt, kann ich dir schwören.
Ja, das glaube ich. Ansonsten freue ich mich drauf, weil ich hoffe, dass es rund ums Stadion und der Tag wie 2013 wird. Das war sehr schön. Da kannst du Nils ja dann vielleicht auch ein bisschen genießen, auch wenn sie alle ein gelbes T-Shirt tragen werden. Wie viele Leute einfach in der Stadt sind und wie diese Stadt einfach vereinnahmt wird. Und du läufst durch die Straßen und überall siehst du entweder gelbe Trikots oder T-Shirts oder Leute, die du kennst. Wo du denkst, so krass, du auch hier, ja klar, selbstverständlich, lasse ich mir noch nicht entgehen und so.
Auch ohne Ticket, ja.
Das ist immer schön. Ich hoffe, wir haben gutes Wetter. Ja.
So muss das sein.
Ja, eben.
Ja, und, ohne Ticket auf jeden Fall wirst du auch hin.
Ja, ja. Und deshalb freue ich mich darauf. Ich fahre mit der Fanabteilung hin, mit dem Bus über die Fähre. Freunde von mir fahren tatsächlich ohne Ticket. Die fahren dann mit dem Auto, die haben ein Hostel irgendwie. Und also, ja. Es wird ein Fußballfest.
Wird dann auch was aus der Bierhauptstadt mit importiert? Oder klingt so viele mit Bus und Auto?
Bestimmt. Weiß ich gar nicht.
Kriege also, ich vielleicht auch noch einen Brinkhoff.
Ich persönlich trinke nicht, deshalb.
Möchtest du ein vernünftiges Bier trinken?
Mal probieren, ne?
In London.
Trink, oder wie sagt ihr?
So.
Ich kann versuchen, dir eins zu organisieren.
Schauen wir mal, dann finden wir uns schon.
Ja gut, in Dortmund wird ja nun auch relativ viel los sein. Also auch für die, die sich nicht ohne Karte auf den Weg machen
gibt's
wollen.
Gibt es ein Public Viewing im Westfalenstadion?
Da wird sicherlich auch noch ein paar Bilder geben.
Gibt es im Westfalenstadion Public Viewing? Im Bernabéu gibt es ja immer eins. Nee,
Das geht deshalb nicht, weil das Westfalenstadion bereits EM. Der UEFA übergeben wurde, wegen der EM.
Ja.
Denn es ist noch so, dass bei uns zum Beispiel die U19 noch das Finale der deutschen Meisterschaft spielt und die hätten Heimrecht oder haben Heimrecht und hätten es ganz gerne entweder im Westfalenstadion oder in der Roten Erde gemacht, aber beides nicht möglich, weil das bereits an die UEFA übergeben ist, weil ja auch in 14 Tagen schon die EM losgeht quasi. Ah nee, noch sind es 3 Wochen, Entschuldigung. Und dementsprechend muss die U19 nach Oberhausen ausweichen. Falls ihr das hier hört, es gibt noch Tickets. Also könnt ihr beim RWO direkt kaufen. Ist jetzt am Donnerstag, am Feiertag. Also gönnt euch schön das Finale und unterstützt den BVB. Wenn es da gibt, so wie ich das verstanden habe, wird der BVB demnächst was veröffentlichen, dass selbst quasi Fanclubs und sowas, dass die eine Karte posten, wo man denn sich anschließen kann, wo man gucken kann. Also für Borussia Dortmund ist das definitiv ein absolutes Highlight oder das absolute Highlight der letzten 15 Jahre. Ja, nicht 15, es sind ja nur 10, aber der letzten 10 Jahre und dementsprechend groß wird das. Und
Also bis jetzt bekannt ist Frieden Baum, ne? Westfalenhalle 3 und 4 und Hansaplatz, weil auf dem Friedensplatz Bierfestival ist.
Ah, ja, guck. Bierhauptstadt, Bierfestival, ein Platz weiter Public Viewing, ist doch perfekt.
Ja.
Ja. Ach, das wird was. So oder so. Nein, stopp. Wir holen das Ding. So. Ich wollte mir gerade schon wieder einreden, wie schön es ist, überhaupt dabei zu sein. Nein.
Prost raus.
Stopp.
Komm.
Richtig. Das ist auch ganz wichtig, liebe BVB-Spieler da draußen. Macht's wie gegen Atletico im Heimspiel. Brust raus. Einfach die überrollen. Weil da hätte ich nicht mit gerechnet, aber da haben sie ein Feuerwerk abgezündet und da waren wir zur Halbzeit waren wir schon qualifiziert, dann waren wir 10 Minuten später waren wir wieder draußen und sie haben einfach nicht aufgehört. So. Genau so muss es am Samstag auch laufen.
Jetzt mache ich dir richtig Angst. Ich habe ja Karte gegen Atletico. Theoretisch, ne? Dauerkarte. Hab aber gesagt, ist ein bisschen schlecht, einen Hundesitter zu finden, wenn du dem sagen musst, ja... Könnte sein, dass der ganze Spaß noch in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen geht. Unter der Woche. Da sind die irgendwie alle nicht so begeistert von. Also habe ich die Karte abgegeben. Ich hatte jetzt eine Karte, die hat auch jemand anders bekommen. Und demzufolge ist jetzt hier die Logik komplett abgeschlossen. Wir gewinnen.
Logisch.
Es war ja auch die gleiche Stadt. Also ich meine, mehr Madrid, geht jetzt Madrid, auch logisch. Nicht. Ja, also Jens, mach einen Haken dran, bitte.
Ja, ich sehe, Nils lächelt höflich. Ich glaube, wir konnten ihn noch nicht davon überzeugen, dass Borussia Dortmund gewinnt, aber.
Doch, das sagt gleich.
Und dann ich werde es in meine Analyse mit reinnehmen, warum der BVB doch locker 10 Gründe hat, warum der gewinnt, ja.
Ja, bitte.
Ja, keiner davon sportlich. Aber gut. So ein Finale, du sagtest, es ist auch ein, sind einmal 90 Minuten. Vielen Dank für deine, sehr wenig aufmunternden, aber doch erkenntnisreichen Einblicke in das Seelenleben von Real Madrid. Und wir haben festgestellt, dass es leider eine sehr heterogene, aber dadurch erst recht gut funktionierende Mannschaft und eben nicht mehr nur ein homogenes Sammelsurium an Stars. Gute Mischung aus Jung und Alt, gute Mischung aus Erfahren und Gierig. Ja, sportlich ist da nicht viel zu holen. Aber, weil ich es so will, holt Borussia Dortmund die Champions League. So.
Es gibt da ein paar mögliche Schwächen.
Nils, ich würde mich freuen, wenn wir uns in London sehen.
Sehr gerne, Hinz.
Ja. Ich hoffe, es gibt ein paar Schwächen. Und Nina, dir viel Spaß mit dem Hund kommenden Samstag. Pass gut auf ihn auf.
Mach ich.
Und dann, ja, hört ihr uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nach dem Finale wieder, nehme ich an. Mal gucken, ob wir traurig oder glücklich sind.
Wir sind glücklich.
Soweit lehne ich mich noch nicht aus dem Fenster, aber ich hoffe, wir hören uns sehr euphorisch dann aufgenommen an einem verkaterten Sonntag oder Montag oder irgendwie sowas nach dem Champions League-Finale wieder. Und ja, bis dahin euch da draußen alles Gute, vor allem viel Gesundheit. Vielen Dank fürs Zuhören und für Simon am Samstag. Eher BVB.
Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarzgelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern, ausverkauft.